Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Gut, hier ist ja richtig was los. Am Anfang dachte ich schon, es kommt heute kaum jemand. Hätten wir das Thema nicht vorher verraten sollen, aber es sind ja doch ein paar gekommen. Sehr schön. Also, wir machen weiter mit den Früchten des Heiligen Geistes. Benjamin hat es schon angekündigt. Ich will noch mal kurz an die letzte Predigt zurückerinnern. Der Remo hatte uns ja am Anfang einleitend erklärt, was sind überhaupt die Früchte des Geistes. Und ich fand das eine Bild, was er gebracht hat, sehr, sehr gut. Mit dem Baum, ich sage jetzt mal mit dem wild gewachsenen Baum, der keine guten Triebe hatte, daher auch keine guten Früchte bringen kann. Wir kennen das. Manchmal vielleicht ist man irgendwo unterwegs und denkt sich, oh, was für ein leckerer Apfel hier, den hole ich mir jetzt mal auf dem Feld. Und da beißt man rein und denkt, ah, nichts war's. War einfach ein wild gewachsener Baum, der halt überhaupt nicht gute Früchte bringt. Und genau das hat uns der Remo erklärt. Ein Baum, das haben wir als Menschen gelernt, dass er gute Früchte bringt, muss man veredeln. Also einen neuen Trieb draufsetzen, draufpropfen, damit ein neuer Trieb wächst und damit daraus ein Baum wird, der gute Früchte gibt. Das will ich euch nochmal so zur Erinnerung geben. Ich lese euch jetzt nochmal die Stelle aus Galater 6 vor, 22 bis 23, wo die Früchte des Geistes erwähnt werden, und habe hier nochmal eine Übersicht mitgebracht, wo man die nochmal alle so ein bisschen veranschaulicht sieht. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Von links oben nach rechts unten. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind also die sogenannten Früchte des Heiligen Geistes. Und ich habe mir heute das Letzte vorgenommen, was hier erwähnt ist, die Selbstbeherrschung. Und ich habe beim letzten Mal schon rausgehört, ich war bei dem Predigertreffen nicht dabei, aber dass da offenbar das niemand wirklich auf dem Herzen hatte. Aber ich hatte ja vorher schon gesagt, ich kann das gern übernehmen, weil mich reizt es. Ich finde das irgendwie sehr, sehr spannend, Selbstbeherrschung. Manchmal sagt man ja auch Selbstdisziplin. Vielleicht kann doch jemand die Tür zumachen, das ist ein bisschen irritierend, wenn die dauernd auf und zu geht. Keine Angst, ich möchte heute niemandem jetzt ein schlechtes Gewissen machen oder euch irgendwas aufbürden nach dem Motto Selbstdisziplin. Du musst mehr Bibel lesen, du musst mehr beten, du musst. So kann man das ja auch verstehen, Selbstdisziplin. Ist ja was Strenges, man muss sich selbst disziplinieren, man muss. Um endlich ein besserer Christ zu werden, muss man doch vieles tun, oder? Das ist nicht mein Ansatz. Und ich bin bei dieser Predigt inspiriert worden von einem Podcast von Johannes Braun, der auch beim letzten Gemeindewochenende unser Referent war, wenn auch nur zugeschaltet, weil er ja damals noch ein bisschen angeschlagen war, krankheitsmäßig. Der hat eine sehr gute Folge drüber gemacht und da habe ich wirklich einiges übernommen. Also die Gedanken heute sind nicht alle nur von mir, aber ich denke, sie sind auf jeden Fall von Gott. Und er hat erwähnt, und das konnte ich irgendwie bestätigen, dass das Thema Selbstbeherrschung eigentlich ziemlich unterbelichtet ist in christlichen Kreisen. Oder wann hast du zum letzten Mal eine Predigt zum Thema Selbstbeherrschung gehört? Also ich glaube, hier in den 13 Jahren, wo ich jetzt hier mit dabei bin, gab es das glaube ich noch nicht. Ich habe mal über die Früchte des Geistes eine Predigt gemacht, so alle zusammen. Da habe ich mal kurz zwei Absätze über das Thema quasi erzählt. Aber so richtig zum Thema haben wir das hier noch nicht gemacht. Aber ich sage mal, in verschiedenen Facetten kam das schon irgendwie so durch. Denn das Thema Selbstbeherrschung ist sehr präsent, vor allen Dingen im Neuen Testament, aber auch in den Sprüchen. Die Sprüche stammen ja von Salomo und der Mann soll ja sehr weise gewesen sein. Und von daher finde ich das interessant. Wenn auch Salomo das immer wieder aufgegriffen hat, ist es, glaube ich, nichts, was man einfach so ignorieren sollte. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist eine Schlüsselkompetenz für Christen, sich selbst beherrschen zu können. Wir werden uns das heute mal ein bisschen angucken, wie gesagt, ohne Druck, ohne Zwang, sondern mal vielleicht mal ein bisschen von der anderen Seite, wie wir es uns jetzt vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber weil es so wichtig ist, werde ich euch einfach mal gerne mit ins Boot nehmen und werde sagen, wie schätzt du das eigentlich bei dir ein? Wie gut bist du im Fach Selbstbeherrschung? Ich werde jetzt einfach mal so sagen, überleg dir mal deine Schulnote, also von 1 bis 6. 1 sehr gut, 6 bis völlig durchgefallen. Und ich frage jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Überleg dir mal ganz kurz, wo würdest du dich da einordnen? Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Muss man jetzt nicht nur auf das Leben übertragen, sondern vielleicht auch so im geistlichen Sinne. Wer würde sich denn da eine Eins geben? Habe ich mir gedacht, werde ich mich jetzt auch nicht trauen. Wer würde sagen, das ist bei mir gut? Eine Zwei? Ja, so leicht zögerlich ein bisschen. Eine Drei? Drei? Da würde ich mich jetzt vielleicht einordnen, ja. Ja, jetzt gehen schon ein bisschen mehr Arme hoch. Vier? Mangelhaft? Ausreichend? Oh, Entschuldigung, ja. Gut, dass wir Lehrer hier haben. Fünf? Fünf ist mangelhaft, oder? Fünf? Sechs? Ungenügend? Durchgefallen? Okay, also die meisten ordnen sich irgendwo so in der Mitte ein, ja. Ich selber mich auch. Jetzt wäre interessant zu fragen, was denkst du von deinen Nachbarn? Das machen wir jetzt nicht, aber die Fremdeinschätzung finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Der Nachbar sieht es vielleicht ganz anders. Vielleicht sagt er, hey, du bist doch selbstbeherrscht und überhaupt, dir würde ich eine glatte Eins geben. Könnten wir auch mal noch machen. Ich möchte, bevor wir in die Bibel reingehen, zunächst nochmal in Wikipedia reinschauen, einfach mal so eine allgemeine Definition von dem Wort mir angucken, die habe ich euch hier mitgebracht. Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung, also das wird hier gleichgestellt, bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. So, alle, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, viel Spaß beim Verstehen. Ist nicht einfach. Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Ich glaube, wenn man die Definition liest, dann weiß ich, warum keiner Selbstdisziplin irgendwie als positiven Begriff sieht, weil das klingt irgendwie anstrengend. Man muss Anstrengungen aufwenden und überhaupt Zielvorgabe, naja. Aber vielleicht können wir nachher nochmal auf die Definition gucken, wenn ich euch mal erzählt habe, was die Bibel darüber sagt. Vielleicht ist sie gar nicht so schlecht, diese Definition. Aber lasst uns jetzt mal in die Bibel schauen. Ich habe vorhin erwähnt, in den Sprüchen kommt es einige Male vor. Ich habe euch zwei Verse aus den Sprüchen mitgebracht. Zunächst aus Sprüche 25, den Vers 28. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Also, er vergleicht uns hier den Menschen mit einer Stadt, mit eingerissen oder in älteren Übersetzungen heißt es eingeschliffenen Mauern. Und das sind einfach Mauern, die nicht mehr dicht sind, die marode sind, die löchrig sind. Die hat also Stellen, die hat Löcher, wo der Feind eindringen kann. Ganz praktisch gesehen, ja. Früher so eine Stadt hatte so eine Mauer. Und wenn da Löcher drin waren und Lücken drin waren, dann war das ganz schlecht, weil die Feinde sind gekommen, haben das ausgespäht, haben gesehen, da ist eine Lücke, da können wir reinstoßen. Also ohne Selbstbeherrschung ist auch ein Mensch, so wie diese Stadt, leicht angreifbar. Man kann ihn relativ schnell zu dem Punkt bringen, an dem er vielleicht Dinge tut, die schlecht für ihn sind. Der Feind kann so eine Person mit so einer schlechten Mauer leicht überwinden. Und es ist ja eigentlich nicht gut für uns. Gucken wir mal noch weiter in Sprüche 16, Vers 32. Da sagt Salomo über die Selbstbeherrschung, es ist besser, geduldig zu sein, als mächtig. Und es ist besser, Selbstbeherrschung zu besitzen, als eine Stadt zu erobern. Also, nochmal ein anderer Aspekt. Und jetzt sehen wir im Neuen Testament, dass Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes ist. Ich sage mal, das große Thema der Früchte der Geiste ist das Thema Liebe. Damit fängt es auch an. Und die Früchte des Geistes, machen wir nochmal die nächste Folie, da ist nochmal die Übersicht drin. Das fächert sich so ein bisschen auf. Wir haben es ja eben auch so gelesen, so von vorne nach hinten. Es beginnt mit der Liebe. Und da kann man sich das auch vorstellen wie so ein Fächer. Da kommt Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und zum Schluss, und ich glaube, das ist kein Zufall, zum Schluss die Selbstbeherrschung. Die bindet diesen Sack sozusagen zu. Da gibt es so eine theologische Deutung, die sagt, Liebe macht sich an diesen Dingen fest. Also hier geht es eigentlich einfach nur um Liebe. Und es beginnt mit der Liebe und endet mit der Selbstbeherrschung. Nehmen wir mal an, das ist so. Dann überlegen wir mal, können wir mal die These aufstellen. Du kannst Liebe nicht ohne Selbstbeherrschung leben. Du kannst nicht lieben, ohne dich selbst zu beherrschen. Stellen wir uns das mal vor, in der Ehe, alle, die hier verheiratet sind. Stell dir vor, wir beherrschen uns selbst und den anderen nicht zu verletzen. Das ist es doch. Wir müssen uns manchmal selbst beherrschen, um den anderen nicht zu verletzen. Auch wenn wir noch so eine glückliche Partnerschaft führen. Es gibt immer Momente, wo wir doch gerne Dinge sagen würden oder auch vielleicht spontan irgendwie reagieren würden, die den Partner verletzen würden, die ihm wehtun, die vielleicht sogar mal gemein sind, mal böse sind. Also für Beziehungen ist es eine absolute Grundvoraussetzung, sich einigermaßen im Griff zu haben. Stell dir einfach mal das Gegenteil vor, du lebst mit jemandem zusammen, der sich grundsätzlich überhaupt nicht im Griff hat, der ausfallen wird, der verletzend wird oder der sogar untreu wird, weil er einfach auch das nicht im Griff hat, die Treue nicht im Griff hat. Das würde doch nicht funktionieren, oder? Und ich meine, wir sehen es ja in unserer Gesellschaft, dass es oft nicht funktioniert und dass es oft dann wieder zu Trennungen kommt. Das griechische Wort für Selbstbeherrschung heißt Enkataia, weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, Enkataia oder vielleicht auch Enkataia. Und das bedeutet wörtlich, sich in der Gewalt haben. Sich selbst in der Gewalt haben. Also zu sagen, ich bin Herrscher über mich. Jetzt nicht im Sinne von, ich will keinen Gott, sondern ich herrsche über mich. Im Sinne von, dass nicht irgendwas anderes wie die Wut oder der Teufel mich beherrscht und mich zu Dingen treibt, die ich eigentlich gar nicht tun würde, gar nicht tun möchte. Egal, welche Gedanken kommen, ich habe mich in der Gewalt. Und ich entscheide immer noch, was klug ist zu tun, das ist damit gemeint. Und es ist auch damit gemeint, Mäßigung oder Enthaltsamkeit. Gehen wir mal kurz in die Enthaltsamkeit rein. Enthaltsamkeit, gebraucht man gar nicht so oft das Wort heute, gell? Das bedeutet ja eigentlich wortwörtlich, ich hätte jetzt Lust, irgendwas zu machen, vielleicht irgendwas zu essen oder irgendwas, ich habe Lust, jemandem was auf den Kopf zu werfen, jemandem eine reinzuhauen, weil er mich genervt hat. Aber Enthaltsamkeit bedeutet, ich enthalte mich davon. Nein, ich esse jetzt nicht noch mehr. Nein, ich trinke jetzt nicht noch mehr Alkohol. Nein, ich haue jetzt den Benjamin keine rein, ja, weil er mich gerade böse angeguckt hat oder so. Ja. Nein, ich beherrsche mich. Ich könnte mehr trinken, ja, aber ich beherrsche mich. Ich setze mir selber Grenzen, weil ich weiß, dass es mir nicht gut tun würde. Das ist auch Enthaltsamkeit. Es geht darum, meine Entscheidungsgewalt nicht loszulassen. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht von jemand anderem getrieben sind, sondern dass wir sagen, ich entscheide immer noch selbst, was ich mache oder nicht. Und ich, das ist das Nächste, das Prinzip der Verantwortlichkeit, ich bin für meine Entscheidung auch verantwortlich. Du kannst und du sollst nicht andere Menschen für Dinge verantwortlich machen, die du entschieden hast. Auch wenn drumherum, außen herum Dinge passieren, die du vielleicht gar nicht selber beeinflussen kannst. Was du daraus machst, aus diesen Dingen, das ist deine Entscheidung. Klingst du dich ein ins Lästern, wenn andere gerade am Lästern sind, oder ins Bitterwerden, oder eben nicht? Das ist immer noch unsere Entscheidung. Das heißt nicht, dass es leicht ist, vor allen Dingen nicht in Krisensituationen. Manchmal fällt es uns extrem schwer, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Aber bin ich davon überzeugt, es gehört auch zum christlichen Menschenbild dazu. Der Mensch muss für seine Entscheidung Verantwortung übernehmen und muss auch glauben, dass seine Entscheidungen seine Zukunft bestimmen. Was Gott damit zu tun hat, erkläre ich gleich noch. Wir machen das natürlich nicht ganz ohne Gott. Ja? Wir sind nicht alleine. Aber deine Entscheidungen sind super wichtig. Zum Beispiel allein schon die Entscheidung, lebe ich jetzt mit Jesus oder nicht? Ja, das ist natürlich generell die super wichtigste Entscheidung überhaupt. Aber wir treffen pro Tag sehr viele Entscheidungen. Die meisten davon sind kleine Entscheidungen, die nicht so wichtig sind. mache ich jetzt meinen Seitenscheitel heute links oder mache ich ihn rechts, wenn ich überhaupt noch Haare habe, ja. Oder was ich esse, esse ich jetzt zum Frühstück Himbeermarmelade oder Erdbeermarmelade? Boah, das sind alles Entscheidungen, die muss man irgendwie mal treffen, ja. Es sind kleine Entscheidungen, sind jetzt nicht wichtig, aber in der Summe bestimmen Entscheidungen mein Leben. Ob ich jetzt zum Beispiel jeden Tag was Gesundes esse oder was Ungesundes esse, das ist an dem Tag jetzt, naja, nicht schlimm. Aber über dein Leben gesehen, hat es schon seine Auswirkungen, ja? Wenn man sich immer ungesund ernährt, kann das einfach in die Krankheit führen. Und dann muss man halt auch dastehen und sagen, okay, das habe ich jetzt entschieden. Und nicht sagen, Gott, warum hast du mich jetzt krank gemacht? Dann sagt Gott ja nämlich vielleicht, du hast dich entschieden, jeden Tag dich ungesund zu ernähren. Ist es meine Schuld oder ist es deine Schuld? Ja? Wir müssen dann also auch die Konsequenzen tragen und nicht einfach sagen, ich kann ja nichts dafür, Gott ist schuld oder andere sind schuld. Und da sind wir ja gut drin, immer anderen die Schuld zu geben. Also ich habe das zwar mal irgendwo entschieden, aber meine Schuld ist es ja nicht. Und im Zweifelsfall schieben wir es dann noch Gott in die Schuhe und sagen, Gott, was machst du nur? Kommen wir zur Liebe. Die Bibel spricht zu uns, dass Selbstbeherrschung ein wichtiges Element ist, um in Liebe zu leben. Du brauchst also Selbstbeherrschung, wir haben es vorhin schon mal ein Beispiel von der Ehe gesehen, um in Liebe zu leben und das nicht nur in der Ehe. Und im 2. Petrusbrief gibt es ja, zwei Verse, die das sehr gut nochmal erklären und auch zeigen, dass da ein gewisser Zusammenhang ist. Da steht, deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Also aus Selbstbeherrschung, da kommt irgendwo eine Ausdauer raus, irgendwie eine Konstanz in unserem Leben. Und aus der wiederum, das ist die Basis, dass Liebe wachsen kann in unserem Leben. Das zeigt sich eben vor allen Dingen in zwischenmenschlichen Situationen. Stell dir vor, du hast mit jemandem einen Konflikt. Das ist ja wahrscheinlich jedem schon mal passiert. Ja. Und dann rollt da, stellen wir uns das als Bild mal so vor, eine riesige Welle von Emotionen so her. Ja. Gibt es ja größere Wellen, dann gibt es die Surferwellen auf Hawaii oder man kann sich vielleicht auch einen Tsunami vorstellen, wenn es richtig heftig kommt. So eine richtige Welle von Emotionen. Und du würdest natürlich am liebsten sofort darauf reagieren, ebenfalls mit deinen Emotionen. Vielleicht reagierst du auf Ungerechtigkeit, vielleicht, weil du irgendwas doof findest, vielleicht, weil dir jemand nicht wertschätzend gegenübergetreten ist oder weil er irgendwas sagt, was dich jetzt richtig nervt. Das kennen wir alle. Oder? Kennst du das? Wer hat das schon mal erlebt? So eine Situation, wo man merkt, innerlich brodelt es in dir, da kommt eine Welle. Auf die musst du jetzt nur noch aufspringen und dann geht's rund. Jetzt spürst du diese Welle der Emotionen und es gibt Menschen, da gibt es natürlich große Unterschiede. Die sind da viel empfindlicher, die sind viel emotionaler als andere. Da sind wir unterschiedlich. Manche sind da nüchterner und springen da vielleicht gar nicht gleich so auf die Welle drauf auf. Das bedeutet nicht, dass Emotionen schlecht sind. Nein, Emotionen sind nicht Schlechtes. Aber sehr emotionale Menschen sind in solchen Momenten, in solchen Situationen stärker herausgefordert als andere, weil sie sofort ja, irgendwie drauf reagieren wollen. Die sind da aufgefordert, Selbstbeherrschung zu lernen und zu üben. Je emotionaler du bist, desto wichtiger ist es, glaube ich, in deinem Leben, dass du das auch irgendwo lernst, das irgendwo in den Griff zu bekommen. Jetzt könnte die Welle dich vollkommen mitnehmen. Du könntest Sachen sagen oder tun, die du hinterher total bereust. Wo du dann merkst, dass ich eigentlich nur Schlechtes damit angerichtet habe. Ich habe vielleicht sogar mich selber in Verruf gebracht, mit diesem Verhalten und ich habe andere verletzt damit. Da ist Selbstbeherrschung gefragt. Der Johannes Braun gibt da ja auch immer sehr gerne sehr gute Tipps. Und er hatte einfach eine ganz einfache Übung vorgeschlagen, wenn so eine emotionale Welle anrollt. Das ist jetzt, klingt jetzt einfach, aber ist nicht einfach, glaube ich. Hat gesagt, zähl einfach mal langsam auf 10, bevor du irgendwie reagierst. Ich habe das vorher mal in der Predigt auch schon mal gesagt. Zwischen Reiz und Reaktion, diese Zeit dazwischen, die haben wir in der Hand. Und wenn wir da sagen, stopp, ich lege eine Pause ein und probiere erstmal kurz runterzukommen, erstmal kurz auf 10 zu zählen oder vielleicht sagst du auch einfach, ich bin ganz ruhig, so ein paar Sekunden lang. Also irgendwie probieren, bevor man sofort reagiert, irgendwie eine kleine Pause einzulegen, ist vielleicht manchmal auch schwierig, aber vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass jemand erstmal plötzlich gar nicht reagiert hat und ihr vielleicht gedacht habt, was ist jetzt mit dem los? Der hat das vielleicht gebraucht, um erstmal kurz wieder runterzukommen. Bevor du eine hitzige Gegenreaktion bringst, die du später bereust, einfach nur mal zu sagen, okay, ich überlege zweimal, bevor ich was sage. Irgendwie Zeit gewinnen und zu gucken und sich dann zu fragen, ist das jetzt dienlich, was ich machen oder sagen will? Ist das in der Liebe? Ist das im Rahmen meiner Werte? Deshalb ist es wichtig, dass wir unserer Werte bewusst sind. Was sind eigentlich unsere Werte? Und dann kann man das ganz schnell mal durchchecken. Stopp, passt es? Und wenn man das berücksichtigt in solchen Situationen, ich glaube, dann wird man definitiv besser und konstruktiver in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich musste da in der Vorbereitung an eine Tante von mir denken, die war einfach, ja, die hatte mal so auch mit Depressionen und sowas zu tun und die war einfach seitdem so, die hat immer alles ungefiltert rausgesagt. Der kam ein Gedanke und wupp, kam der durch den Mund raus. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass es ja nicht immer gute Gedanken waren, die ihr da kam. Die hat es einfach ungefiltert rausgelassen. Die sitzt ihr dann beim Kaffee gegenüber und haut ihr irgendwas an den Kopf. War halt gerade so ihr Gedanke. Und die war dann auch mal eine Weile in psychiatrischer Behandlung und dann kam sie da zurück und hat gesagt, also mein Arzt hat mir gesagt, Frau Wingerter, vor dem Denken immer Gehirn einschalten. Das hat sie uns dann eben auch so 1:1 gesagt, ja. Aber das war genau das, oder vor dem Sprechen, nicht vor dem Denken, vor dem Sprechen Gehirn einschalten. Bevor du irgendwas raushaust, überleg bitte nochmal kurz, sage ich das aus Liebe, passt es zu meinen Werten oder ist es einfach was andere jetzt verletzt? Das kann schon sehr viel weiterhelfen, dass unsere Reaktionen reifer und weiser werden. Gottes Geist hilft uns. Es ist ja eine Frucht, dass wir reifer reagieren auf eine Irritation, die da vielleicht ist. Und da müssen wir wieder zurück, dieses Augenmerk zu finden, dass Gott uns da natürlich dann in diesen Momenten auch hilft. Die in Sachen Selbstbeherrschung hat Paulus auch einiges zu sagen, und zwar vor allen Dingen gegenüber den Korinthern, im Korintherbrief. Nämlich die Korinther, das war auch so eine Stadt von eingeschliffenen, von einigermaßen von bröckeligen Mauern. Da sind viele schlechte Sachen passiert, sexuelle Unmoral und vieles mehr. Und Paulus ermutigt sie, dass sie sich auch ihren Wettlauf fokussieren und der Sünde absagen. Und da wollen wir mal noch reingehen in dieses Bild. 1. Korinther 9, Vers 24. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettkampf Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis erhält. Lauft so, dass ihr gewinnt. Wir machen gleich noch weiter im Text. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen unvermittelt, was hat es jetzt mit dem Thema zu tun, aber das ist definitiv, geht es um Selbstbeherrschung. Also Paulus vergleicht uns Menschen mit Läufern, mit Wettkämpfern, mit Langstreckenläufern. Jeder von denen übt in allen Dingen Selbstbeherrschung. Wenn wir uns heute mal Sportler anschauen, vor allen Dingen Leistungssportler, die wirklich an der Spitze sind, die haben eine unglaubliche Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, der sowas macht oder mal gemacht hat, das ist unglaublich, wirklich. Die achten mit voller Disziplin auf ihre Ernährung, die achten sogar auf ihren Schlaf, die gucken ganz genau, wie viel muss ich schlafen, wann muss ich schlafen, wann muss ich ins Bett gehen, wann muss ich aufstehen. Und natürlich über ihr Training, die haben genau einen Trainingsplan und der ist durchgetaktet und die müssen sich genau daran halten. Sonst hätten sie keine Chance, in der Weltspitze irgendwo mit dabei zu sein. Das Talent, das ist das Interessante, ist auf diesem Niveau gar nicht mehr das Entscheidende. Denn es gibt viele, die dieses Talent haben und die da irgendwo probieren mitzumischen. Das ist Voraussetzung, klar. Wenn man keinen Ball fangen kann, wird es schwierig, irgendwo Handballer zu werden. Aber auf einem gewissen Niveau können die alle wunderbar Bälle fangen, ja, und können gut werfen und können gut abwehren. Aber was sie unterscheidet, die, die wirklich die absolute Spitze sind und die eben nicht, das ist die Selbstdisziplin, die Selbstbeherrschung. Es gab früher mal den Basketballer Michael Jordan, der war der Top-Basketballer und der war sehr berühmt für seine Selbstdisziplin. Und die war wohl auch so, dass es für Mitspieler auch manchmal recht schwierig war, mit dem zurechtzukommen, weil der einfach eine dermaßen gewaltige Selbstbeherrschung hatte. Das war für andere unerträglich vermutlich. Aber ihn hat es ganz nach oben gebracht. Er hat es durchgezogen. Und um was ging es? Naja, ihm ging es damals tatsächlich darum, den Lauf zu gewinnen, die Wettbewerbe zu gewinnen. Und dann hat er halt irgendeinen Pokal gewonnen. Für uns geht es nicht darum, irgendeinen Siegeskranz zu gewinnen oder irgendeinen Pokal, sondern es geht um etwas noch viel Größeres, nämlich um etwas Ewiges, nämlich in Gottes Ewigkeit anzukommen. Und das Endziel ist im Endeffekt die Liebe. Dafür brauchen wir die Früchte des Geistes, die Liebe. Aber um Gott und deinen Nächsten wirklich zu lieben, da brauchst du am Wegesrand Selbstbeherrschung. Gehen wir mal weiter in dem Text, 1. Korinther 9. Da führt er das jetzt noch ein bisschen aus, der Paulus. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Das ist genau das. So ein Pokal kannst du nicht, doch könntest du theoretisch mit in dein Grab nehmen, aber was bringt es dir, ja? Was bringt dir dein Pokal in deinem Sarg? Dessen Wert verblassen wird. Also wir tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Also immer das Ziel vor Augen. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Was bringt es, wenn ein Boxer jemand gegenübersteht und er macht? Er hat ein klares Ziel vor sich, ja? Den muss ich treffen. Das ist mein Ziel. Den muss ich umhauen, ja? Kein hehres Ziel in meinen Augen, aber so ist es nun mal. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Also Herr Paulus nimmt sich da auch selbst mit rein und sagt, auch ich muss da aufpassen. Ich muss mich selbst disziplinieren und muss auch selber mich an die Dinge halten, die ich predige. Ich meine, der Paulus hat viele, viele Gemeinden beraten und war quasi so der große Beratungsguru. Und das ist ja immer so. Wir gucken ja in den Medien genau, wenn irgendjemand für irgendwas steht, dann wird der genau beäugt, was der macht. Und wehe, der macht einmal was, was nicht zu dem passt, was er sagt. Dann ist er aber ganz schnell unten durch. Heutzutage sowieso mit Social Media. Also das war immer ein Anliegen. Und der Körper, das kommt da so ein bisschen durch, würde ja öfter mal sagen, Schluss jetzt, ich will nicht mehr trainieren. Ich will nicht mehr immer nur Gutes essen. Ich will jetzt Schokolade essen und ich will mir jetzt hier, ja, im nächsten Kapitel, dann, das gucken wir uns nicht an, aber da werden dann Sünden aufgezählt, die Korinther anscheinend als großes Problem hatten, wie Götzendienst, mit dem Essen und Trinken haben sie es übertrieben, Unzucht oder sie haben den Herrn versucht oder immer wieder gegen ihn gemurrt, gegen ihre Leiter gemurrt, tut ihr hoffentlich nicht, jetzt gibt es Ärger. Also er warnt vor Dingen, die Israelis schon damals im Alten Testament in der Wüste immer wieder gestoppt haben, Götzendienst, rumzumurren, ah, der Mose, wo führt er uns hin, der hat keine Ahnung, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, da war es doch so schön, haha, von wegen, ja. Ja, das sagt Paulus, genau das sind Dinge, da müssen wir entgegenwirken mit Selbstbeherrschung. Jetzt nehmen wir noch zum Schluss einen Aspekt, gehen wieder in einen anderen Brief, in den Jakobusbrief, finde ich auch sehr spannend, da spricht Paulus über die Zunge. Das, was in unserem Mund drin ist, die wie ein Ruder sein kann, das ein ganzes Schiff herumreißen kann. So ein kleines Zünglein kann wie ein kleines Ruder. Ein Ruder von so einem großen Schiff ist ja eigentlich ziemlich klein, aber es ist ein ganz entscheidendes Teil. Das kann nämlich die Richtung bestimmen. Fahren wir nach Backbord oder fahren wir nach Steuerbord? Und das hat ja eine riesige Auswirkung, wo wir dann eben ankommen. Wenn man das Steuerrad loslässt, wenn man mitten am Fahren ist, dann wird das Schiff einfach von den Wellen geleitet. Und wir hatten ja gerade eben diese Wellen der Emotionen und wir haben eben genau gesagt, da muss man aufpassen. Wenn du nicht gegensteuerst, fährst du einfach dahin, wo dich die Wellen hinbringen. Und Gott will uns sagen, du bist am Steuer. Du bist in diesem Sinne der Steuermann. Natürlich kann man sagen, aber Gott muss doch der Steuermann sein. Ja, natürlich, Gott ist auch mit im Spiel, aber Gott ist ja in dir. Man sollte sich nicht darauf ausruhen, nicht sagen, ich kann eh nichts machen, ich bin zu nichts fähig, deshalb muss Gott das machen. Er ist ja gnädig und vergibt mir alles. Ich setze mich einfach hin und lass mich leiten. Mach nichts, lass mich einfach von Gott führen. Glaub nicht, dass das der richtige Weg ist. Und die Bibel fordert uns an mehreren Stellen auf. Mach es praktisch. Werde aktiv. Trainiere hier in diesem Ding. Wir sollen trainieren. Wir sollen für den Lauf trainieren. Wir sollen Selbstdisziplin trainieren. Und wir sollen lernen, Entscheidungen zu treffen. Ja, Gott ist mit uns. Gott hilft uns beim Steuern irgendwo. Und wir können ihn auch immer wieder fragen, Gott, was soll ich tun? Aber die Entscheidung müssen wir letzten Endes selber treffen. Erstens kriegen wir vielleicht auch nicht immer eine klare Antwort. Und zweitens, selbst wenn wir eine klare Antwort kriegen, es gibt immer noch den freien Willen. Wir können uns jederzeit entscheiden. Nur müssen wir halt wissen, unsere Entscheidung hat Konsequenzen. Und die Ressource, die hat er uns gegeben, indem wir ja den Geist Gottes in uns haben. Das heißt, wir können ihn ja fragen, er ist ja in uns. Das heißt, wir treffen nicht immer nur schlechte Entscheidungen. Aber manchmal, und das gehört eben auch zum Leben dazu, manchmal treffen wir auch schlechte Entscheidungen. Hat jeder wahrscheinlich schon mal erlebt. Aber genau dann möchte Gott auch bei uns sein, möchte sozusagen unser Coach sein. Und möchte sagen, schau in dein Leben, wo hast du dich nicht unter Kontrolle? Das dürfen wir uns mal fragen. Wo hast du dich nicht unter Kontrolle, in welchem Bereich meines Lebens? Und Gott ist auch da unser Oberhaupt. Ja, wir können sagen, klar, ich gebe doch alles an Gott ab, soll er doch machen. Aber er hat uns eben auch zum Verwalter gemacht. Es gibt ja diese Beispiele, von wo er uns zum Beispiel Geld anvertraut hat. Und da hat er erwartet, dass die Knechte was mit dem Geld machen. Die haben hat er den dann eben gescholten, der eben nichts gemacht hat, der es einfach nur vergraben hat. Gott hat uns etwas anvertraut und erwartet, dass wir es einsetzen. Was hat er uns denn anvertraut? Naja, er hat mir mein Leben anvertraut und dir genauso. Er hat dir dein Leben anvertraut und möchte, dass du möglichst in seinem Sinne handelst. Und in seinem Geiste und in der Frucht seines Geistes handeln. Deshalb gibt es diese Früchte. Und er hat dazu eine Beziehung mit dir. Manchmal ist auch eine Art Erziehung. Wie er mir zeigt, wie ich in diesem Sinne leben kann. Ich brauche ihn manchmal als Erzieher oder als Coach und kann ihn dann aber auch fragen im Gebet. Wie war das jetzt? Was denkst du darüber? Wir wissen, dass er der Herr ist. Und ich bin nicht mehr ausgeliefert, ich bin nicht gottlos, ich bin nicht einfach so meinen Lüsten und Gelüsten ausgeliefert und muss dann dummerweise die Welle der Emotionen einfach so mitgehen, weil ich ja ausgeliefert bin, ich kann ja nichts tun, weil ich ja eh nichts anders kann. Nein, Jesus hat uns eben deshalb erlöst. Er vergibt uns und er bietet uns an, der Trainer zu sein. Er trainiert uns bei diesem Wettkampf. Und er ist an unserer Seite, ja, er ist sogar mehr, er ist jetzt sogar in uns durch seinen Geist. Er ist in uns, das dürfen wir empfangen und dürfen das annehmen. Und einfach immer wieder in die Reflexion kommen, wenn wir Situationen hatten, immer wieder fragen, Gott, wie war das? Und probieren daraus zu lernen, hey, beim nächsten Mal mache ich es vielleicht anders. So ein Trainer ist eine schöne Sache. Ne? Jeder gute Sportler hat natürlich einen Trainer, jede Mannschaft hat einen Trainer. Und eine Funktion ist auf jeden Fall die Ermutigung. Der muss dein Selbstvertrauen abbauen. Der muss dir sagen, das machst du aber gut, das machst du gut. Aber manchmal muss er eben auch Stopp sagen. Manchmal muss er dir sagen, was Sache ist. Das kennen wir alle aus dem Profisport. Ja? Die Trainer sind nicht immer nur nett. Wenn man aus dem Fußballspiel mal zuschaut, wie oft die ihre Spieler so anschreien, da denke ich mir auch manchmal, holla, ja, hier geht's aber ab. Der Trainer muss auch klare Kante geben manchmal. Sonst werde ich nicht erfolgreich. Und das weiß jeder Sportler. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat die absolute Liebe und die große Gnade. Aber Gnade bedeutet manchmal auch, dass er ganz klar zu uns spricht. Und uns auch manchmal ermahnt und sagt, nee, das war jetzt nichts. Das war nicht gut. So nicht. Und er tut es nicht, weil er uns hasst, sondern um uns zu helfen. Er möchte uns ja begleiten auf diesem Weg zum Ziel. Frag dich mal, wo bist du herausgefordert? Wo bist du herausgefordert? Und dann geh damit ins Gespräch mit deinem Trainer, mit deinem Coach, mit Gott. Sprich mit ihm darüber. Er ist immer da. Und er führt mich immer wieder zurück auf die Bahn, wenn ich mal von diesem Weg abkomme, wenn ich hier auf dem Weg bin. Kann dir Leitplanken geben, dafür gibt es ein Wort, damit du vielleicht auf diesem Weg mal ein bisschen schlingerst, aber damit du nie von diesem Weg abkommst. Und wenn du mal hinfällst, das passiert auch, ist er da. Reicht dir die Hand und hilft dir, wieder aufzustehen. So ist unser Gott. Und ich hoffe, ihr habt jetzt damit ein bisschen einen anderen Blick auf das Thema Selbstdisziplin. Ja, ist nicht nur was Strenges, nicht nur was Negatives, sondern Selbstdisziplin ist, ja, dürfen wir nicht einfach als Werkzeug zur Selbstoptimierung sehen, wie es heute immer so ist. Ja, ich muss so und so werden und dann mache ich das und das und dann werde ich das schaffen. Sondern als wichtige Voraussetzung für die anderen Früchte des Geistes und dem großen Ziel, nämlich tatsächlich in der Liebe zu leben und in dieser Liebe Gott immer näher zu kommen und schließlich ans Ziel zu kommen. Jetzt könnte man eigentlich, Max, gerade nochmal die Wikipedia-Definition nochmal holen und mal gucken, ob das jetzt vielleicht doch ein bisschen zusammenpasst. Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten. Ich glaube, das mit dem eigenkontrolliert ist irgendwie durchgekommen, ja, dass wir das Verhalten selber kontrollieren sollen, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirkt. Ich glaube, das Ziel, die Zielvorgabe haben wir jetzt auch gesehen, das ist unser Weg, ans Ziel zu kommen. Und tatsächlich geht es um die ganzen Ablenkungen. Und die kommen ja immer im Leben. Ja, die kommen vom Feind, der will uns ja abbringen von diesem Weg. Von daher finde ich, ist die Definition auch im biblischen Sinne gar nicht so schlecht. Vielleicht verstehen wir es jetzt ein bisschen besser und ich will einfach zum Abschluss noch für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das große Ziel, das du uns gibst. Ich danke dir für den Weg, den du uns zeigst zu diesem Ziel. Wir wissen es, was es ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist Jesus und wir danken dir, dass wir diesen Jesus haben, dass du ihn uns geschickt hast. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer mehr ihm ähnlicher zu werden, ihn aufzunehmen in unser Leben und dass du uns hilfst, auf diesem Weg zur Liebe, auch mit Selbstbeherrschung und den anderen Früchten des Geistes, die du uns gibst, weiterzukommen. Danke, dass du uns da segnest, dass du uns da begleitest. Danke, dass du da unser Trainer bist, dass du uns hilfst, auf diesem Weg zu bleiben. Danke für deine Leitplanken, die Bibel, dein Wort, den Heiligen Geist, der unser Kompass ist. Und danke, dass du uns auch hilfst, wenn wir mal richtig auf die Schnauze fallen, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du uns wieder aufrichtest. So preise ich dich und ja, bitte dich wirklich für uns, dass du uns da immer mehr in dieser Richtung begegnest und uns hilfst. Ja, auch wirklich, wenn diese Emotionen kommen, dass wir besonnen bleiben und dass wir in Liebe handeln und im Sinne unserer Werte, die du uns ja eingegeben hast, auch im Sinne deiner Werte handeln können. Und somit wirklich in der Liebe wandeln können, Vater. Ich danke dir für deine Nähe und Güte. Amen.